sehen jetzt einen Clip aus dem Film Johanna von Orléans. Die Eltern mit Kindern können drinbleiben, es fließt kein Blut in dieser Szene. Johanna von Orléans, eine junge Frau, die, ich sag mal, den Eindruck hat, für sich ganz sicher ist, dass Gott ihr eine Botschaft gegeben hat und dass sie die weiterzugeben hat. Und die Botschaft lautet, dass sie das französische oder inklusive oder mit dem französischen Heer die Feinde, die übermächtigen Feinde aus dem Land werfen wird und dass sie, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, jemanden, Ludwig so und so, glaube ich, zum König krönen wird. Und sie hat diese Botschaft überbracht und sie steht jetzt vor einem Tribunal, sag ich mal, von Geistlichen, die zu entscheiden haben, ob diese Botschaft von Gott kommt oder nicht. Ob das glaubhaft ist und sie jetzt handeln werden und ihr eine Armee mitgeben oder nicht. Und die Szene schauen wir uns kurz an.
Und womit war diese Erscheinung im Einzelnen bekleidet?
Ich kann mich nicht erinnern.
Hat diese Erscheinung ihr etwas gegeben? Etwas Fassbares? Einen Ring? Einen Rosenkranz? Irgendetwas, womit sie ihre Behauptung belegen kann?
Er gab mir guten Rat.
Hat sie in ihrer Kindheit militärische Erfahrungen gesammelt?
Nein.
Oder beherrscht sie die Kunst des Schwertkampfes?
Nein. Aber ich kann gut mit dem Stock umgehen.
Weiß sie, was ein Dijon-Culverin ist?
Nein.
Das braucht man bei der Artillerie. Wie will sie die Belagerung von Orléans beenden, wenn sie nichts über die moderne Wehrtechnik weiß?
Der Weg nach Orléans ist weit. Und es sind gute Hauptleute an meiner Seite. Ich werde schnell lernen, glaubt mir.
Wir würden ihr gerne glauben. Doch wir denken, wenn Gott wirklich gewollt hätte, dass wir ihr glauben, würde er doch sicher ein Zeichen mitgeschickt haben. Also, kann sie uns etwas zeigen? Etwas vorführen? Ein Zeichen, das uns beweist, dass sie von Gott beauftragt ist.
Ich bin nicht hier, um Tricks vorzuführen. Ihr seid alle viel gelehrter, als ich es bin. Ich bin nicht mal in der Lage, ein A von einem B zu unterscheiden. Aber so viel weiß ich. Das Volk Frankreichs wälzt sich im Blut. Und ihr sitzt hier in euren feinen Gewändern und wollt eine Lügnerin in mir sehen. Doch in Wirklichkeit belügt ihr euch selbst. Ihr sagt, ihr seid Männer Gottes und ihr könnt nicht erkennen, dass es seine Hand war, die mich sicher quer durch das feindliche Gebiet geführt hat, um euch seine Hilfe zu bringen. Ist das denn nicht Beweis genug? Was für Zeichen braucht ihr noch? Gebt mir eine Armee. Führt mich nach Orléans. Dort findet ihr das Zeichen, das ihr als Beweis verlangt.
Ich weiß nicht, was es mit Johanna von Orléans auf sich hat. Ich weiß nicht, was dran war an ihrer Erscheinung. Ich weiß auch gar nicht genau, was eigentlich in den letzten 600 Jahren, seit das passiert ist, irgendwie an Legende dazugekommen ist. Ich weiß auch nicht, ob man das so ganz auseinander friemeln kann. Ist eigentlich jetzt auch nicht so wichtig. In dieser Szene, und das ist das Wichtige, geht es um Glauben oder Nicht-Glauben. Und diese Leute stehen vor dieser Entscheidung, ob sie das tun wollen. Sich auf etwas verlassen, was sehr unrealistisch ist, oder auf ihren Verstand. Es geht darum, ob man aufgrund seines Glaubens ein Risiko eingeht. Nämlich diesem Mädchen eine Armee mitgeben und hoffen, dass sie damit eine übermächtige andere Armee schlägt oder eben dann untergeht. Glaube wird dann so richtig spannend, wenn das, was du glaubst, ohne ein Eingreifen Gottes eine Niederlage wird. Dann wird Glauben so richtig spannend. Jemand hat mal gesagt, und wenn ihr das jetzt hört, dass sowas kann nur ein Theologe sagen, man versteht es nämlich auf den ersten Blick nicht so richtig, aber Echter Glaube wird im Raum des Natürlichen gelebt, aber er lebt aus dem Übernatürlichen. Also mit meinen Worten, Glaube ist etwas, was wir hier leben, hier in unserer normalen, natürlichen Welt, die realen Gesetzen unterliegt und wo man eigentlich nicht ein Mädchen in die Schlacht schickt gegen und so. Aber Glaube, also Glaube ist etwas, was wir hier leben, aber Glaube ist auch etwas, was nur dann funktioniert, wenn es diese andere Welt gibt. Und diese andere Welt müssen wir hier leben. Unseren Glauben auf diese andere Welt müssen wir hier leben. Und das führt manchmal zu Entscheidungen, die Niederlagen werden können, wenn es Gott nicht gibt oder wenn er nicht eingreift. So. Und dann, wenn wir unser Vertrauen auf diesen unsichtbaren Gott setzen müssen, oder wenn ihr das tun müsst, in eurem sichtbaren, normalen Alltag Entscheidungen treffen müsst, die in die Hose gehen könnten, wenn der Glaube eine Täuschung ist, dann wird Glaube spannend. Und eigentlich muss man aber sagen, ist das eigentlich erst wirklich Glauben? Das, was das Wort Glauben verdient. Glaube ist ein Wagnis. Und Glaube, der nichts wagt, das ist eigentlich nicht Glaube, das ist eine religiöse Einstellung. Glaube ist das, wenn ich mich auf diese religiöse Einstellung verlasse und wenn ich dadurch verlassen bin, echt der Gelackte bin. Okay, Born to be faithful. Ich habe eben gedacht, als wir dieses Lied gesungen haben, Faithful Father, dachte ich, na, ob wir eigentlich dieses Wort faithful so richtig übersetzen. Es heißt treu und so ist es da wohl auch gemeint. Es heißt aber meines Wissens auch gläubig, glaubend. Das passt allerdings jetzt nicht so richtig, wenn man das Wort vor Gott setzt. Ne? So ist es aber bei uns gemeint. Vielleicht hätten wir schreiben sollen, born to believe oder so. Aber weil nun alles mit born to be anfangen sollte, na gut. Also, wir haben diese Reihe gerade. Gott begegnen, ja, believe fängt auch mit B an, richtig. Stimmt. Diese Reihe, wo Leute Gott begegnen und herausgefordert werden. Und heute geht es darum, um jemanden, der Gott begegnet, herausgefordert wird, zu glauben und ein Risiko einzugehen. Und wenn man sich nach einem leuchtenden Vorbild in der Bibel umschaut, nach so einer Person, die das verkörpert, Glauben, dann kommt man an einer Person nicht vorbei. Vor allen Dingen, wenn man in der Bibel danach schaut. Ja, man stößt dann auf einen Mann, den die neutestamentlichen Autoren, zum Beispiel Paulus, schon beispielhaft herausstellen, obwohl dieser Mann zur Zeit Paulus schon seit 2000 Jahren tot ist. Ich spreche von Abraham. Abraham, der Erzvater Israels, der Stammvater dieses Volkes. Also sozusagen der erste Israelit, aus dem dieses Volk entstanden ist. Seine Lebenszeit muss man irgendwie in der Bronzezeit ansiedeln, so zwischen 1700 und 2000 vor Christus. Und man hat ihn Vater des Glaubens genannt. Vater des Glaubens. Man könnte vielleicht sagen, Abraham ist so in der Bibel die erste Figur, die so aus dem Nebel der prähistorischen Zeit, sagen wir mal, so raustritt und vor unseren Augen so richtig plastische Konturen annimmt. Vorher gibt es natürlich auch Figuren Noah und Adam und Eva und so, ne? Aber Abraham ist so der erste, wo man so ein richtiges plastisches Lebensbild, ausführliches Lebensbild vor Augen gemalt bekommt und wo man auch so historisch, geschichtlich gesehen sagen kann, hey, da lässt sich eine einigermaßen gute Spur bis zu Abraham zurückverfolgen. Danach wird es so nebulös vor Abraham. Abraham war der Erste, dem laut Bibel zum ersten Mal seit langer, 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 langer Zeit Gott wieder als ein persönlicher Gott begegnet. Wo Glaube wieder was Persönliches wird und was dich in deinem Leben herausfordert. Ich lese mal, warum man Paulus Abraham Vater des Glaubens genannt hat. Seine Berufungsgeschichte. Da oben sind so die ersten zwei Verse, aber ich lese ein bisschen weiter. Da sagte der Herr zu Abraham, das ist 1. Mose 12. Verlass deine Heimat, deine Sippe und deine Familie, die Familie deines Vaters, und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt gerühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was das bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Vorher wird erklärt, dass das sein Neffe war. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarah und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten, so zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Dass hier oben Abram steht und nicht Abraham, liegt daran, dass innerhalb der Geschichte sich sein Name so ein bisschen verändert. Das spielt aber heute keine Rolle. So, bei keinem anderen wie bei dieser Person wird so plastisch das Glauben Aufbruch bedeutet. Etwas verlassen, Sicherheiten ein Stück weit und ein Risiko eingehen, nämlich losziehen in ein fremdes Land in diesem Fall. Nicht nach Orléans wie Jeanne d'Arc, aber nach Kanaan. Und Born to Be, unsere Reihe, handelt von vier Menschen, die aus deren Geschichte wir lernen können, wie das ist, wenn Gott Menschen begegnet und welche Folgen das im Leben haben kann. Und präziser ausgedrückt vielleicht noch, wie diese Menschen, die Gott begegnen, auch dabei sich selbst begegnen und etwas über sich selber lernen und sich selber sehr verändern durch diese Begegnung und zum Teil erstaunt entdecken, wie Gott über sie denkt. Ich glaube, das muss für Abraham ziemlich erstaunlich gewesen sein, dass dieser Gott, von dem er nur noch so eine vage Vorstellung hatte, plötzlich ihn anspricht. Wie Gott über sie denkt, wie, was er ihnen zutraut, worin die Tiefe und die Besonderheit ihres Lebens liegt. Letztes Mal ging es um Gideon, erinnert euch. Heute geht es nicht um Abraham, wie ihr jetzt glaubt, sondern um eine wunderschöne Frau. Hier vorne habe ich wieder ein Bild von ihr dabei. Die wunderschöne Frau an Abrahams Seite. Ich habe so gesagt, es ist vielleicht ganz nett, wenn wir in dieser Reihe zwei Frauen und zwei Männer behandeln. Deswegen geht es mir nicht um Abraham, sondern um Sarah. So heißt sie nämlich. Sarah steht an der Seite ihres Mannes und man muss sagen, damit leider auch in seinem Schatten. Abraham steht im Rampenlicht der Geschichte. Er ist ein Patriarch wie aus dem Bilderbuch, kann man sagen. Abraham war ein Pionier, der aufbricht in ein neues Land. Ein Stück weit muss man dafür auch ein Visionär sein und dem folgen, was man da vor Augen hat. Irgendwie war er auch ein Weltenbürger, wenn man das von einem Nomaden in der Bronzezeit schon sagen kann. Er war Eigentümer eines recht großen Besitzes, klang ebenso durch. Er war Befehlshaber einer kleinen Privatarmee. Er war Kontaktmann Gottes auf Erden. Das alles war Abraham und zu diesem großen Leben gehörte auch Sarah in seinem Schatten. Was wissen wir von Sarah? Ein paar Dinge, die wir über diese Frau wissen. Das erste Mal, ihr Name Sarah ist eigentlich fast mehr ein Titel als nur ein Name. Er bedeutet Prinzessin oder Fürstin. Und wenn Namen nicht nur Namen sind, und das war da zur damaligen Zeit so, dass Namen mehr in sich trugen und aussagten über diese Person, dann sagt dieser Name etwas über das Wesen von Sarah aus. Im Schatten Abrahams steht eine Prinzessin. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Königin von einer Frau. Und was wir noch über sie wissen und was zu ihrem Namen passt, sie muss blendend ausgesehen haben. Sie war eine Frau, nach der Männer sich umdrehen. Das spielt später in ihrem Leben dann in diesen Geschichten eine Rolle. Sie spielte von ihrem Look her in der obersten Liga, was auch immer das in der Bronzezeit bedeutete, das weiß ich nicht. Und das Ganze in einem Alter, wo man sie nicht mehr blutjung nennen würde. Abraham, hat man eben gelesen, da wo die Geschichte einsetzt, ist 75, seine Frau ist 10 Jahre jünger. Wobei, ich glaube, man muss das ein bisschen in Relation sehen. Von Sarah wird gesagt, dass sie mit 127 starb und das war irgendwie ein normales Alter. Also, wenn wir mal sagen, sie steht so in der Hälfte ihres Lebens. Also, mit 40, 50 irgendwie, ist sie eine wunderschöne Frau. Und sie trägt ihren Namen, die Prinzessin, die Fürstin, mit Recht. Und auch ein Stückchen mit Selbstbewusstsein. Und doch steht sie im Schatten ihres Mannes. Und jetzt das Dritte, was wir über Sarah wissen, ist das Wichtigste. Es gibt da noch einen anderen Schatten in ihrem Leben. Und es ist ein dunkler Schatten. Einen, den man ihr nicht sofort ansieht, aber einen, der sie ihr Leben lang begleitet hat. Oder fast ihr ganzes Leben lang. Etwas, was ihr den Glanz aus den Augen nahm, etwas, was ihr Wesen veränderte. Und dieser Schatten ist so krass mit Sarah verbunden wie ihre Schönheit. Schon ganz am Anfang, eigentlich vor dem Text, den ich eben gelesen habe, wo die Personen erklärt werden, wer Abraham war, woher kam und so, da wird erzählt, dass er eine Frau hat, die Sarah hat, und sofort wird ihr Schatten, die Sarah heißt, und sofort wird ihr Schatten genannt. Da steht, Abraham heiratet Sarah, Sarah aber konnte keine Kinder bekommen. Gleich in der Aufzählung schon dieser Schatten, der ihr anhaftete. Und wer das heute erlebt, keine Kinder kriegen zu können, der weiß, was das bedeutet. Ich bin ein Mann, keine Frau. Ich habe auch zwei Kinder, deswegen weiß ich es wahrscheinlich nicht so richtig. Aber einige meiner Freunde erleben das und kämpfen damit. Und wenn man das heute weiß, dann ist das aber trotzdem noch kein Vergleich zu dem, was es damals für eine Frau bedeutete. Das steht in keinem Verhältnis, muss man fast sagen. Zu Sarahs Zeiten bestand der Sinn des Lebens einer Frau darin, Kinder zu kriegen, Nachkommen zu haben. Das können wir jetzt irgendwie vielleicht für ein bisschen vereinfacht halten und vielleicht auch vor allen Dingen für bitter, dass darin der Sinn einer Frau bestand. Aber das war damals so. Keine Kinder zu bekommen zu können, bedeutete für die damalige Gesellschaft im Grunde für eine Frau ohne Ziel zu leben, ohne Sinn. Das ist ihr Schatten. Mit dem Wissen leben zu müssen, bei mir, durch mich, bricht der Strom des Lebens unserer Familie ab. Ich kann Leben nicht weitergeben. Das bedeutete damals für eine Frau im Prinzip die Bestimmung ihres Lebens nicht ausleben zu können. So, also dieser Satz, born to be, Sarah hätte nicht gewusst, wie sie den vervollständigen soll. Born to be. Born to be was? Sarah konnte keine Kinder bekommen. Vielleicht maximal war sie dafür da, um an der Seite ihres Mannes zu stehen. Aber durch ihre Kinderlosigkeit nahm sie auch ihm einen großen Teil seines Traumes. So empfindet man irgendwie, wenn man die Geschichten durchliest von Abraham. Sarah, da ist immer so der Touch eines unerfüllten Lebens, hängt ihr so an. Eine vergessene Prinzessin, eine Frau im Abseits, im Schatten. Abraham ist ganz klar der Held der Geschichte und nicht sie. Abraham ist der Typ, der von Gott angesprochen wird. Er ist der Mann mit der Vision. Er ist es, der alles verlässt und auszieht. Und sie, das steht da so, sie zieht mit. Ja, sie zieht halt so mit, als seine Frau. Was soll sie auch sonst, ne? Abraham ist es in diesen Kapiteln immer, der die Unterhaltung mit Gott führt. Das liest sich fast ein bisschen merkwürdig. Das liest sich so, wie wenn es selbstverständlich wäre, dass Gott ab und zu Abraham trifft und sie sich unterhalten. So liest man das. Wie wenn Gottes Welt und unsere Welt, so unsere natürliche Welt, um das mal von eben aufzugreifen, und die übernatürliche, so in Abraham sich irgendwie berühren. Er ist es, der dauernd Erscheinungen hat und irgendwie aufgekratzt nach Hause kommt und davon erzählt, nicht sie. Man hat das Gefühl, Sarah ist Gott nie begegnet. So. Er ist es, der auch das Abenteuer seines Lebens da lebt. Ne? Und an jeder Etappe ein Altar baut. So, geschafft. Er baut immer wieder Altäre. So. Der immer wieder irgendwie ein Ziel erreicht in seinem Leben und ein Altar, wie so ein Denkmal, dahinsetzt. Abraham ist der große Altärebauer. Nicht Sarah. Die stolze, aber vergessene Prinzessin. Abraham ist der von Gott ein Versprechen bekommt, und jetzt wird es richtig haarig, nämlich das Versprechen, deine Nachkommenschaft wird so groß sein, dass ein ganzes Volk daraus entsteht. Aus dir wird ein Volk werden. Deine Kinder, deine Kindeskinder, die werden dieses Land hier in Besitz haben, das ich dir gezeigt habe hier. Ne? Vor allem das ist die große Vision von Abraham. Abraham war born to be, Vater eines Volkes zu werden. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich Sarah, die daneben steht und irgendwie empfindet, ich bin genau das, was diesen großen Traum behindert. Ich habe mich gefragt, wie lange hat es wohl gedauert, bis Sarah die Hoffnung aufgegeben hat, dass dieses Versprechen Gottes auch sie meint. Man liest das so und denkt natürlich, ah klar, die beiden sollen Kinder bekommen. Wie lange hat eigentlich Sarah gebraucht, um zu denken, vielleicht bin ich gar nicht gemeint? Wie lange hat es gedauert, wo sie zum ersten Mal vielleicht dachte, okay, diese Unterhaltung von meinem Mann mit Gott, also entweder irrt er sich oder Gott lügt, Oder er hat Halluzinationen. Und wie lange hat es dann gedauert, bis sie dachte, hey, vielleicht ehrte sich nicht. Mein Mann wird Nachkommen haben, aber nicht ich. Nicht mit mir. Steht überhaupt nichts in dem Text darüber, aber ich habe mich das gefragt. Und je älter sie wurde, desto sicherer wird sie gewesen sein. Also, der Schatten über Sarahs Leben heißt, ich kann keine Kinder bekommen. Und der Traum, der über Abrahams Leben steht, heißt, meine Nachkommen sollen so zahlreich wie das Meer sein. Das bringt Konfliktpotenzial in der Ehe. Man kann sich fragen, was glaubte Sarah eigentlich? Ist das nur Abraham, der glaubt? Was glaubt sie eigentlich? Ist ihr Glaube am Zerbrechen gewesen über die Jahre? Denn man liest das hier so, als ob das einen Tag nach dem anderen passiert. Da vergehen Jahrzehnte während diesen Episoden. Ein paar davon gucken wir uns gleich an. Und ich habe gedacht, zwei Fragen drängen sich zu mir auf, wenn ich mir einfach Sarah so in ihrem Wesen anschaue. Die erste Frage ist, wie kann man eigentlich an Gott glauben, wenn das, was einem dieser Gott dauernd zu versprechen scheint, nicht eintrifft. Und das mit jedem Jahr, das vergeht, auch unwahrscheinlicher wird. Wie kann man eigentlich dann glauben? Und die zweite Frage, wie ist das, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt, der einen ganz anderen und viel intensiveren Zugang zu Gott hat, als man selber? Wie ist das, wenn andere glauben und man selber glaubt halt auch so? Man zieht halt so mit, so gut es geht. Aber manchmal nervt es, der Glaube der anderen. Sehr sogar, weil es gibt da Gründe, die machen das Glauben schwer, einem selber. Diese zwei Fragen hatte ich und ich stelle sie einfach mal so in den Raum. Ich werde keine irgendwie einfachen Antworten jetzt darauf geben. Es sind einfach zwei Fragen, wo ich denke, das glaube ich, müssen Lebensthemen von Sarah gewesen sein und vielleicht sind es Lebensthemen von einzelnen von euch. Und ich werde heute gar nicht so richtig Antworten auf diese Fragen suchen, sondern mehr einfach die Geschichte dieser Frau erzählen und du musst schauen, ob du da drin irgendwie Antworten findest oder wenigstens Hoffnung oder so. Okay, die Geschichte dieser Frau. Drei Begebenheiten will ich noch erzählen. Zwei kürzer und die letzte ist eigentlich die richtig wichtig ist. Die ersten zwei beschreiben einfach nochmal, wie es dieser Frau gegangen sein muss, wer sie war. Und die letzte ist dann so die Schlüsselszene in ihrem Leben. Die erste Szene spielt in Ägypten. Eine Dürre zwingt den Nomaden Abraham, den Standort zu wechseln. Und aus diesem Land, in dem er ja eigentlich, in das ihn Gott eigentlich geführt hat, nochmal weiterzuziehen nach Süden, nach Ägypten. Und ich lese mal ein bisschen was vor. Damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus. Darum suchte Abraham Zukunft in Ägypten. Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarah, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist deine Frau. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hatte. Überall fiel Sarah durch ihre Schönheit auf. Also, die Männer drehen sich um, ne? Habt ihr gemerkt, dass Abraham hier eine Frage an Sarah stellt und die Antwort wird überhaupt nicht abgewartet? Sie sagt gar nicht, jo, das machen wir so. Ist natürlich ein Stilmittel des Erzählers. Aber ich finde, es passt so gut zu ihrem Bild. Dem Bild der Frau im Schatten, im Abseits. Sie ist nicht Subjekt der Geschichte. Mit dieser kleinen oder großen Notlüge geht es um Abraham und um seine Sicherheit. Er weiß, seine Frau ist schön, oberste Liga. Und er weiß auch, die Mächtigen in diesem Land, wo wir da rein sind, die sind es gewohnt, sich schöne Frauen einfach zu nehmen. Und drittens weiß er, ich bin ein Fremder, ein Bittsteller, ich habe hier keine Rechte in diesem Land. Eine verheiratete Frau werden sie einfach, sie werden einfach dafür sorgen, dass diese Frau nicht länger verheiratet ist. So, was er hier tut, ist, um der eigenen Sicherheit willen riskieren, dass seine Frau im Bett eines anderen landet. Und Sarah opfert sich stillschweigend. Denn es passiert genau so. Die Leute, es fallen ihnen auf, dass Sarah so schön ist. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in höchsten Tönen an und er ließ sie in seinen Palast holen. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder und Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Also die Prinzessin landet beim Pharao, beim König, im Schloss und der Bruder hat Riesenvorteile dadurch. Ihm geht es gut, er wird mit Geschenken überhäuft. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit, ihn und alle anderen in seinem Palast. Hier blitzt, finde ich, zum ersten Mal etwas auf, was Gott über Sarah denkt. Fällt euch das auch auf? Irgendwie, ich empfinde, an der Stelle ehrt Gott Sarah. Der arme Pharao kann ja nichts dafür, er weiß ja gar nicht, dass die Frau verheiratet ist. Aber es geht ihm dreckig. Gott ehrt Sarah. Man könnte sagen, diese Frau schickt man nicht ungestraft in andere Betten und die holt man sich auch nicht ungestraft in andere Betten, selbst wenn man keine Ahnung hat. Da kommt zum ersten Mal ein bisschen was raus, was Gott eigentlich über diese Prinzessin denkt. Und Abraham kriegt nämlich nachher auch sein Fett weg, also einmal der Pharao, aber auch Abraham, denn für ihn wird es nachher peinlich. Der Pharao geht zu ihm und sagt, irgendwie hat er rausgekriegt, warum es ihm so dreckig geht. Er sagt, warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir. Nimm sie und geh. Peinlich für ihn. Peinlich vor allem, weil da ein bisschen ein Stück rauskommt, wie der große Vater des Glaubens manchmal nicht so richtig viel Vertrauen darauf hatte, dass Gott schon dafür sorgen wird, dass er im Leben bleibt. Sarah, die vergessene Prinzessin im Schatten Abrahams, aber hier hat man zum ersten Mal den Eindruck, jemand hat sie nicht vergessen. Und dann die zweite Story, und da kommt zum ersten Mal, finde ich, auch ein bisschen raus, was sie für einen Charakter hat, jetzt nicht nur im negativen Sinn, sondern auch in ihrer, was das für eine willensstarke Frau war. Das ist 4 Kapitel später, dazwischen geschehen noch einige Dinge, die lasse ich einfach aus. Abraham hat wieder einmal so ein nächtliches Treffen mit Gott, und Gott hat da einen ganz feierlichen Bund mit ihm geschlossen, und es ging wieder um Nachkommen und um das große Volk, aus dem ihm entstehen werden und all das. Und er wird nach Hause gegangen sein, das seiner Frau erzählt haben. Auf jeden Fall steht kurz darauf Folgendes. Abrahams Frau Sarah blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. So sagte sie zu ihrem Mann, du siehst, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber vielleicht kann ich durch meine Sklavin zu einem Sohn kommen. Ich überlasse sie dir. Abraham war einverstanden und Sarah gab ihm die ägyptische Sklavin zur Frau. Er lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Wörtlich steht da, was die Sarah sagt, der Herr hat mich verschlossen. Da klingt noch ein bisschen mehr von dem Schmerz drin, finde ich. Da liegt die ganze Last ihres Schattens. Sie sagt, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen. Sieh doch hin, Abraham, was mit mir los ist. Du und dein Traum, aber sieh doch hin. Und sie macht ihm einen Vorschlag, der Vorschlag einer starken Frau. Meine Sklavin Hagar, die ist noch jung. Geh zu ihr, und wenn sie dann schwanger ist, dann ist ihr Baby meins. Was hältst du von dieser Idee? Und Abraham sagt, tja, du, wenn, das würde ich für dich tun. Und dann läuft sie vielleicht gerade vorbei und da sagt, hey, das ist wirklich eine gute, ja, das könnte ich. Großer Fehler. Man könnte sagen, Abraham, du Trottel, jetzt bist du seit Jahrzehnten mit dieser Fürstin verheiratet und weißt noch nicht, dass Frauen manchmal Fragen stellen, in der Hoffnung, dass wir sie weit von uns weisen, diese Idee. Nein, natürlich meint sie das ernst. Den eigenen Mann mit der Leibmagd zusammen ins Bett schicken, war eine gar nicht so unübliche Sache für Frauen, die keine Kinder kriegen konnten. Was sie hier vorschlägt, ist eigentlich der übliche, menschliche Weg, um diesem Schatten aus dem Weg zu gehen. Und bei der Geburt würde diese Frau auf ihrem Schoß sitzen und das Kind würde sozusagen so von Anfang an irgendwie fast ihres sein. Sie würde es adoptieren, es wäre irgendwie ihr eigenes. Diese kleine Episode macht deutlich nochmal 2 Dinge über Sarah. Erstens nochmal den Schmerz einer langsam alt werdenden Frau, die ohne Sinn lebt. Und dann irgendwie auch zweitens die Angst, Gott im Weg zu stehen. Zumindest langsam zu wissen, hey, mit mir hat Gott das nicht vor. Und wenn das wirklich passieren soll, dann muss ich Platz machen irgendwie. Es liegt an mir, dass Gott nicht handelt. Vielleicht liegt es an mir, dass Gott nicht handelt. Hast du das schon mal gedacht? Also, die starke Sarah sagt, na gut, dann soll dieser Traum durch eine andere in Erfüllung gehen. Dann würde Gottes Versprechen sich durchsetzen und sie würde ganz nebenbei auch noch zu einem Kind kommen, wenn auch nicht zu einem leiblichen und zu Sinn im Leben. Und es klappt dann auch. Also ich meine, die Gute wird schwanger, aber es wird insgesamt ein Desaster. Das Kind ist noch gar nicht auf der Welt. Da versteht Sarah dieser Schatten, den wird sie dadurch gar nicht los. Im Gegenteil. Als ihre Sklavin schwanger ist, da fühlt sie sich ihr gegenüber erst recht noch minderwertig. Und die Sklavin scheint das so ein bisschen auszuspielen, dass sie jetzt mit ihrem Mann und überhaupt, und dass das geklappt hat. Und es entsteht ein ziemlicher Konflikt aus dieser Sache. Was da genau passiert, lasse ich jetzt auch mal weg. Aber es funktioniert nicht. Nicht das, was Sarah sich denkt. Und bei Gott, merkt man, hat dieser Trick sowieso irgendwie nicht gegolten. So, und jetzt komme ich zur dritten Szene, beziehungsweise bevor ich diese dritte Szene erzähle, noch kurz etwas zwischendrin. Nämlich, Sarah bleibt also über die nächsten 13 Jahre weiterhin diese vergessene Prinzessin. Und dann hat 13 Jahre später Abraham wieder eine Erscheinung. Und es geht wieder um das alte Versprechen. Und da lese ich mal kurz was draus vor. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, ich bin Gott, der Gewaltige, führe dein Leben in enger Verbindung zu mir und halte dich ganz nah an mich. Ich schließe mit dir einen Bund und mache dir feste Zusagen. Ich will dir unermesslich viele Nachkommen geben. Wieder dieses Ding. Und jetzt kann man zum ersten Mal davon lesen, dass Gott ausdrücklich Sarah nennt als die Frau, durch die dieses Kind auf die Welt kommt. Dass Sarah die ist, die Gott schon immer und auch jetzt noch meint. So, und dann liest man, dass mittlerweile aber Abraham der ist, der nicht mehr so richtig dran glaubt. Ich lese mal ein paar Verse daraus vor. Die beiden unterhalten sich weiter und dann: Abraham warf sich vor Gott nieder, aber er lachte in sich hinein und dachte: Ich bin 100 Jahre alt. Da soll mir noch ein Sohn geboren werden, und Sarah ist 90. Da soll sie noch ein Kind zur Welt bringen? Er sagte zu Gott: Wenn nur Ismael, das ist der Sohn dieser Sklavin, der mittlerweile 13 ist, wenn nur Ismael am Leben bleibt, lass doch deine Zusage für ihn gelten. Mittlerweile ist es Abraham, der nicht mehr so recht glauben kann. Vor allen Dingen nicht an seine Frau. So, und jetzt kommt diese Schlüsselszene. Wenig später, da kommt dann, glaube ich, nochmal, dass Gott das nochmal ganz stark sagt: Hey, nein, deine Frau Sarah. Ne? Also er sagt ihm nochmal, das mit dem Ismael, auch alles nett, aber ich meine Sarah. So. Und jetzt kommt diese Schlüsselszene in Sarahs Leben. Es ist mittags, ich lese das nicht vor, ich erzähle das nur nach. Es ist brüllend heiß und Abraham sitzt im Eingang seines Zeltes, ein mittlerweile, wie ihr wisst, 99-jähriger Mann. Und er bekommt Besuch. Drei Fremde nähern sich so seinen Zelten da und scheinen vielleicht auf der Durchreise zu sein. Und Abraham, das ist ganz merkwürdig, wenn man das liest, wird auf einen Schlag unglaublich hibbelig. Und er spricht sie an und sagt: Mein Herr, obwohl es drei sind. Mein Herr, bevor du weiterziehst, sei mein Gast. Ruht euch unter diesem Baum da hinten aus, im Schatten. Wir bringen euch ein bisschen Wasser, wascht euch die Füße. Ich sorge in der Zeit ein bisschen für eine kleine Erfrischung. Wenn Abraham kleine Erfrischung sagt, dann bedeutet das frisches Brot, das seine Frau jetzt mal backen muss. Dann bedeutet das ein gebratenes Kalb, das dafür extra sein Leben lässt. Und dann bedeutet es süße und saure Milch. Frag mich nicht warum, das hat er jedenfalls auch gebracht. Und dann kann man lesen, wie er das also das Ding da alles, dieses Fest mal dahin bringt und es ihnen vorsetzt. Und dann scheint es fast so, als ob er ein bisschen belämmert daneben steht und guckt, wie sie essen und ob sie ihnen auch schmeckt. Und er ist hippelig. Und sie essen und dann wischt sich der eine die saure Milch aus dem Bad und sagt: Ich hätte eine Frage. Und diese Frage klingt sehr nebensächlich, wenn ich sie euch gleich sage. Man kann so einfach drüber lesen, denkt, normale Frage. Ich empfinde, es ist eine Schlüsselfrage. Eine wichtige Frage. Er sagt nämlich: Wo ist Sarah? Wo ist Sarah? Das erste Mal, dass einer in diesen Abraham-Geschichten nach ihr fragt und nicht nach ihm. Er steht so daneben irgendwie. Fast ein bisschen überflüssig. Er ist nicht mehr im Fokus, jedenfalls in dem Moment hier nicht. Wo ist Sarah? Sarah, sagt er, die ist drin im Zelt. Das erste Mal, dass einer Sarah sieht, das erste Mal, dass einer nach ihr fragt. Durch diese drei redet Gott, ne, das habt ihr wahrscheinlich geahnt. Drei Engel, kann man sich fragen. Manche haben tausende Jahre später gesagt, diese drei Männer, das ist quasi die Dreieinigkeit. Abraham redet wie mit einem, aber es sind drei. Okay, nun ja, was immer man darüber denken mag. Auf alle Fälle, hier kommt Gott und besucht Abraham. Und er sieht Sarah und fragt nach ihr. Die vergessene Prinzessin ist nicht vergessen. Und er sagt: Hey, wo ist Sarah? Du hüpfst ja rum wie so ein Laubfrosch, aber wo ist Sarah? Und er sagt: Im Zelt, im Schatten, im Abseits, ne, im Hintergrund, wie immer. Und dann sagt er: Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wiederkommen. Und dann wird deine Frau Sarah ein Kind haben. Hört ihr, er redet immer noch von ihr. Er sagt nicht, dann wirst du einen Sohn haben, sondern wird deine Frau Sarah ein Kind haben. Und Sarah hört zu. Zeltwände isolieren nicht gut, auch Schall nicht. Sie hört zu. Und sie muss lachen. Wie Abraham übrigens vorher auch. Sie lacht darüber, dass diese Fremden keine Ahnung haben von Bio. Und dass sie lacht vielleicht auch ein bisschen über die Vorstellung, wenn sie sich... Ja, sie mit 90 und der alte Abraham, sie beide nochmal, naja, lustiger Gedanke. So, das steht da so in dem Text tatsächlich, irgendwie was mit Liebeslust. Soll das nochmal aufkeimen bei uns? Irgendwie so. Also, und ich glaube auch, es ist auch ein bisschen ein bitteres Lachen, was Sarah da lacht. Ne? Wird das denn nie aufhören, dass immer wieder dieser Wunsch, dieser Traum aufrecht am Leben gehalten wird, obwohl er längst gestorben ist? Und jedes Mal tut es weh. Und sie lacht so ein bisschen bitter. Interpretiere ich alles da rein, ne? Empfinde ich so, wenn man das so liest. Und dann, sie wünscht sich so einen Sekunden später, dass sie nicht gelacht hätte. Weil der Fremde hat es gehört. Und er sagt: Hey, warum lacht deine Frau? Warum zweifelt sie? Glaubt sie nicht? Glaubt sie nicht, dass Gott das tun kann? Nächstes Jahr um diese Zeit. Und plötzlich ist Sarah draußen und sagt: Hey, ich habe nicht gelacht. Und man könnte sagen, jetzt lügt sie ja einfach, die Gute. Aber ich habe empfunden, das ist fast wie so wie Kinder, die was Dummes gemacht haben. Sie wollen das eigentlich nicht gemacht haben. Und dann sagen sie, ich habe das nicht gemacht. In der Hoffnung, sie könnten das zurücknehmen irgendwie. Es ist nicht einfach eine glatte Lüge. Es ist fast was wie, eigentlich ist es nicht zum Lachen. Eigentlich will ich das gern glauben können. Und sie ahnt, glaube ich, auch plötzlich, dass das nicht drei komische Fremde einfach nur sind, die irgendwelche Hirngespinste haben. Und der Fremde sagt, doch, du hast gelacht. Und dann gehen sie. Und Abraham läuft eilig hinterher. Und ich stelle mir vor, sie steht wie vom Donner gerührt da zwischen den Essensresten. Das hat er nicht gemacht. Tisch abräumen, der Gute, ne? Ist einfach gegangen. Sie steht wie vom Donner gerührt da. Und nach so vielen Jahrzehnten mitziehen, weil der andere geglaubt hat. Nach so vielen Jahrzehnten hoffen und zweifeln. Nach so vielen Jahren mit dem Schatten. Ist sie plötzlich herausgefordert, ich soll wieder glauben. Mit 90 Jahren. Be faithful. So, aber diesmal, zum ersten Mal, ist sie selber gemeint. Die schöne, uralte Sarah. Und jetzt noch ein paar Worte dazu, was das ja bedeutet, zu glauben. Für uns. Oder für sie damals auch. Ne? Das bedeutet ja jetzt nicht, dass Sarah einfach nur sagen konnte, oder Abraham auch, ne? Na gut, dann was soll's, warten wir das Jährchen halt auch noch ab und schauen wir, ob das irgendwie tatsächlich noch passiert und Wunder passiert. Ne? Nee, sie mussten ja schon, wenn sie das glaubten. Sarah hat ja selbst lachen müssen bei den Gedanken, sie und der alte Abe. Ne? Nochmal. Also, was hier geht es nicht darum, dass sie an den Klapperstorch laufen oder dass der Engel sozusagen die Jungfrauengeburt ankündigt, das wird alles ganz wunderbar passieren. Nein. Glauben heißt für sie beiden mit einer Kraft rechnen, die nicht von dieser Welt ist, aber in dieser Welt wieder so leben, als ob diese Kraft das Normalste der Welt sei. Und diese ganze Hoffnung auf Sinn und Lebenserfüllung für Sarah und auch für Abraham im Grunde, ne, da hängt alles dran, ob das überhaupt wahr ist, was diese Erscheinungen, die nur dauernd sagen, alles auf diesen Glauben setzen. Letzte Woche hat mir ein Freund eine Mail geschickt und er schrieb, ich zitiere ihn mal, er zitierte wiederum jemand anderen, er schrieb, Glaube buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Glaube buchstabiert man Risiko. Bei Sarah und Abraham ist es so. Es ist nicht ein Risiko in dem Sinne, dass sie eine gefährliche Unternehmung irgendwie jetzt angehen, aufgrund ihres Glaubens, so wie Johanna von Orléans oder so. Sowas hatten sie schon hinter sich übrigens. Aber hier geht es um das Risiko, enttäuscht zu werden. Und zwar auf kompletter Linie. Jetzt ist auch noch so eine Frist gesetzt. Wenn nächstes Jahr nichts passiert ist, dann ist alles kaputt. Dann gute Nacht, dann adieu, schöner Traum von einem Gott, der sich tatsächlich um uns kümmert und der uns tatsächlich begegnet, der tatsächlich eine Zukunft für uns hat. Dann adieu, schöner Traum von einem Gott, den es wirklich gibt. Wenn nächstes Jahr um diese Zeit nichts passiert wäre, dann würden wir uns unter dem Namen Abraham, dann würden wir dabei nur an Lincoln denken, aber nicht an einen Stammvater eines Volkes. Wir wüssten nichts von Israel. Dieses Wort gäbe es nicht. Es geht um viel. Es geht ums Ganze beim Glauben. Und übertragen auf uns, im Glauben, im Grunde ist es doch so, alles, wozu Gott uns herausfordert, alles, was Glauben eigentlich ausmacht, übersteigt unsere natürlichen, normalen, menschlichen Fähigkeiten. Wenn wir nicht nur an unsere religiöse Einstellung denken, sondern an Glauben. Zum Beispiel, die ganz einfachen Dinge, ist es normal, zu meinen, ich als einzelner kleiner Mensch sei eine Idee des Gottes dieses Universums. Er hat mich gemacht und er kennt mich und er kümmert sich um mich. Ist es normal, das anzunehmen? Nein, das ist nicht normal. Das ist eigentlich irre. Anzunehmen, dass wir uns irgendwann alle im Nirvana auflösen oder so, das ist normal. Das kann man sich vielleicht vorstellen. Aber das zu glauben, dass Gott uns persönlich meint, das und dann daraus zu leben, das ist ein Risiko. Wir brauchen einen lebendigen Gott dafür, dass das klappt. Oder zu glauben, dass Menschen wie Abraham und Sarah einem Gott begegnen. Ne? Oder dass Gott selber Mensch wird. Ne? Damals trinkt er saure Milch mit Leuten und später an Weihnachten trinkt er Muttermilch. Zu glauben, dass Gott Mensch wird, ist das logisch? Ist das normal? Kann man das als mit dem menschlichen Verstand? Nein. Zu glauben, dass er starb und dass in dem Tod Jesu am Kreuz, dass darin unsere Hoffnung liegt. Zu glauben, dass er auferstand, ist das normal? Nein. Darauf zu bauen, ist ein Risiko. Sowas zu predigen, ist ein Risiko. Zu beten, ist ein Risiko. Sein Leben nach Gottes Willen auszurichten, ist ein Risiko. Anfangen, Feinde zu lieben, ist ein Risiko. wenn das eine Idee eines weisen Lehrers, aber nicht irgendwie Gottes war, dann ist das ein Risiko. Mehr an andere zu denken als an sich selbst und darin Lebenserfüllung zu suchen, das ist ein Risiko. Mit dem Sorgen aufmachen hören, Besitz teilen. Alles ein Risiko und es bringt uns an die Grenze dessen eigentlich, was wir können. Mal ganz unabhängig von den besonderen Dingen, die vielleicht noch so in unserem Leben vor uns stehen und wo wir glauben, dass sie noch wahr werden sollen oder so. Also, Glaube bringt dich an den Ort, wo du der Gelackte bist, wenn du vertraust und Gott lässt dich hängen. Oder Gott ist gar nicht da. Er handelt nicht, er redet nicht, er existiert nicht. Aber da beginnt Glauben. Und da beginnt das Lachen. Damit schließe ich jetzt ab mit diesem Gedanken. Da beginnt das Lachen, weil so hat Sarah ihren Sohn genannt. Isaak bedeutet, und der Engel hat ihm das gesagt, er soll ihn so nennen, sie soll ihn so nennen. Isaak bedeutet, er lacht. Also ihr Glaube wird belohnt und sie nennen dieses Kind, er lacht. Sie hat ja gelacht, ne? Abraham hat vorher auch gelacht, weil sie die Idee Gottes ein wenig lächerlich klang langsam. Jetzt lacht sie, weil sie ein Kind anlächelt und weil sie Gott erlebt hat. Und manche sagen, hey, in diesem er lacht ist eigentlich gar nicht gemeint, Abraham lacht oder Isaak lacht oder wer, sondern Gott lacht. Also man könnte da drin hören, in dem Namen dieses kleinen Kindes da, da ist Gott gemeint, Gott lächelt. Gott lacht über dieses fröhliche alte Paar in dem Zelt. Gott lacht über Menschen wie uns, lächelt über Menschen wie uns, freut sich über Menschen wie uns, die geboren sind, born to be, um zu glauben. Und sich auf etwas zu verlassen und Risiko einzugehen. Und man könnte darin auch hören, er hat Sarah angelächelt. Die vergessene Prinzessin. Endlich hat er sie angelächelt. Damals, als er gesagt hatte, doch, du lachst. Doch, du lachst, du hast gelacht. Da hat er sie angelächelt und sie hat es gesehen. Und sie hat angefangen zu glauben. Und als Abraham dann später heimkam, da hat sie die Kerzen schon angezündet in dem Schlafzimmer. Meine Zeit ist um. Ich habe heute nicht viel mehr gemacht, als einfach nur die Geschichte erzählt. Weiß nicht, was diese Geschichte in deinem Leben auslöst oder was sie in dein Leben reinredet. Aber ich möchte jetzt einfach noch beten, dass das nicht nur so eine Geschichte bleibt von jemand anderem, sondern dass wir sehen, wo wir herausgefordert sind zu glauben. Vielleicht auch lange und treu. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht und der Gutes über uns denkt und dass du sogar ein Gott bist, der Menschen begegnet. Und alleine das bedeutet für uns schon einen riesen Glaubensschritt, damit zu rechnen, dass du uns begegnen könntest. Ich bete dafür, dass du uns persönlich zeigst, wo du uns herausforderst. Ich glaube, dass du unsere Schatten siehst. Ich bete dafür, dass wir klarer sehen können. Ich bete dafür, dass du uns Hoffnung gibst und Mut. Ich bete auch um solche Erfahrungen, die uns lächelnd machen, wo wir sehen, hey, du warst da und du hast uns nicht im Stich gelassen. Ich bete darum, dass du unseren Glauben stärkst und dich erweist als ein Gott, der da ist. Amen.